Grüß Gott und willkommen, liebe Hörer bei Radio Horeb und Radio Maria in Südtirol, sagt Ihnen Monika Barget. In unserer Katechismus-Sendung heute mit Pater Jörg Thiemann, Marienhiller Missionar, sprechen wir heute noch einmal über die 10 Gebote. Die 10 Gebote werden oft verkürzt als Verbote dargestellt, die viele Menschen heute auch als veraltet empfinden. Genauer betrachtet sind die 10 Gebote aber Lebensregeln, die uns auf positive Weise helfen können, glücklich, zufrieden zu werden und zu Gott zu finden. Eigentlich also möchte Gott uns damit nicht etwa den Spaß verderben, sondern uns helfen. Auch das 10. Gebot, du sollst nicht verlangen nach irgendetwas, was deinem Nächsten gehört, klingt zunächst einfach nur wie ein schlichtes Verbot, über das sich die Menschen dann doch immer wieder hinwegsetzen. Wer gierig, habsüchtig und neidisch ist, der leidet aber oft viel mehr selbst darunter als die Menschen in seiner Umgebung. Gierig, neidisch und habsüchtig zu sein, das macht uns unfrei, das belastet uns, das zerstört unsere Lebensqualität. Vor diesem Hintergrund möchten wir das 10. Gebot heute also gemeinsam mit Pater Jörg Thiemann aus Maria Beinberg in den Blick nehmen. Wie bringe ich Gier, Habsucht und Neid in meinem Leben unter Kontrolle, ist die Frage, mit der wir diese Sendung heute überschrieben haben. Und wenn Sie die Texte im Katechismus dazu mitlesen möchten, dann finden Sie sie in Nummer 2534 bis 2557. Ganz herzlich begrüße ich jetzt Pater Jörg Thiemann, der als Priester auch Religionsunterricht an Schulen gibt und der Erfahrung darin hat, Menschen die Schwierigkeiten des katholischen Glaubens näher zu bringen. Grüß Gott und willkommen, Pater Jörg.
Grüß Gott, liebe Frau Barget. Grüß Gott, liebe Hörerinnen und Hörer von Radio Horeb und Radio Maria in Südtirol. Wie bringe ich Gier, Habsucht und Neid unter Kontrolle? Diese Frage hat als Grundlage das 10. Gebot, du sollst nicht begehren deines Nächsten Hab und Gut. Zu den 10 Geboten möchte ich Grundsätzliches sagen. Sie sind nicht nur als Verbote formuliert, sie geben uns auch einen Leitfaden für ein gelungenes Leben. Sie sind wie Pfeiler, die am Wegerand einer Straße stehen und den Autofahrern Orientierung geben, damit sie nicht von der Straße abweichen. Genauso helfen uns die 10 Gebote, nicht von den rechten Wegen des Lebens abzuweichen. Gott wollte, das wird an den 10 Geboten deutlich, dass unser Leben, und zwar in allen Bereichen, in geordneten Bahnen verläuft. Die gesellschaftlichen Entwicklungen der letzten Jahre zeigen, dass dieses sehr notwendig ist. Weiterhin ist zu den 10 Geboten zu sagen, dass sie auch anders übersetzt werden könnten. Wir können sie auch so lesen: Du wirst nicht begehren deines Nächsten Hab und Gut. In dieser Formulierung zeigt sich, wer Gott bejaht und seine Worte annimmt, der wird andere Werte haben. Beide Formulierungen, du sollst und du wirst, sind auf ihre Weise richtig. Mit diesen Gedanken bin ich auch schon bei Artikel 2534. Die Begierde wurzelt wie die Unkeuschheit in dem von den 3 ersten Gesetzesvorschriften untersagten Götzendienst. Wir sind berufen, Gott zu dienen. Dieser Gott hat die Israeliten aus der Sklaverei Ägyptens befreit. Auf dem Weg durch die Wüste hat Gott Mose am Berg Sinai die 10 Gebote übermittelt. Dieser Gott ist es, der auch uns aus Unfreiheiten erlösen möchte, wenn wir auf seine Worte hören, wenn wir mit ihm leben, wenn wir ihn als Grund und Ziel unseres Lebens machen. Die allermeisten von uns brauchen Besitz. Viele Menschen sehnen sich auch nach Wohlstand um sich das Leben schön machen zu können. Das ist an sich noch nichts Schlechtes. Doch hat Besitz auch die Gefahr, dass er zum Götzen werden kann. Das 10. Gebot zeigt, immer schon hat es die Gefahr gegeben, das auch besitzen und haben zu wollen, was andere auch haben und besitzen. Der Besitz kann zu einem Götzen werden, dem ich mich unterwerfe. Die Begierde kann im Götzendienst wurzeln. Wenn es in den ersten 3 Geboten heißt, du sollst keine fremden Götter neben mir haben, dann bezieht sich das nicht nur auf fremde Gottheiten. Das hat es sicher auch, denn die Israeliten sind bei der Landnahme immer wieder anderen Religionen begegnet. Dieses Gebot sagt uns auch, dass wir anderes zu unserem Gott machen können. Was wir außer Jahweh, welcher der Gott Israels ist, der Gott Abrahams ist, der Gott Jakobs, der Gott, der die Israeliten aus Ägypten herausgeführt hat, welcher der Gott Jesu Christi ist, zu unserem Lebenssinn machen, das kann zum Götzen werden. Götzen machen uns unfrei. Götzen verlangen von uns Unterwerfung. Unbemerkt beherrschen sie unser Denken und Handeln. Dabei geht es nicht um rechtmäßigen Besitz, den ich mir redlich und ehrlich erworben habe. Wenn ich Besitz zum Götzen mache, ihm diene, dann kann es so weit gehen, dass ich auch zu unredlichen Mitteln greife. Eben davor warnt das 10. Gebot. Beachtung, sollte auch hier das Wort finden, wo dein Schatz ist, da ist auch dein Herz. Das Wort, ich glaube, kommt ja auch aus dem lateinischen Credo. Dieses setzt sich zusammen aus mein Herz geben. Ich gebe Gott mein Herz. Seine Worte und seine Liebe erfüllen mein Herz. Wenn ich mein Herz aber den materiellen Dingen und allem schenke, wovon ich glaube, dass sie mein Leben glücklich machen, dann werden diese mir zum Gott. Jesus sagt in seiner Lehre über rein und unrein im 15. Kapitel des Matthäus-Evangelium Folgendes. Aus eurem Herzen kommen die bösen Gedanken, Mord, Ehebruch, Unzucht, Diebstahl, falsches Zeugnis, Lästerung. Das Herz ist für den gläubigen Juden immer der Sitz des Lebens und des Charakters gewesen. Wir lesen im Brief des Apostel Jakobus, woher kommen bei euch die Kriege und die Streitigkeiten? Aus euren Lüsten, die in euren Gliedern streiten, ihr begehrt und ihr besitzt nicht, also tötet ihr. Ihr ereifert und erreicht doch nichts, also kämpft ihr und führt Krieg. Ihr besitzt nicht, weil ihr nicht bittet. Ihr bittet zwar, aber ihr empfangt nicht, weil ihr in der schlechten Absicht bittet, es in euren Lüsten zu vergeuden. Jakobus stellt als eine wichtige Voraussetzung für das Empfangen, das echte Bitten, das reine Motive hat, heraus. Nun gehört das Begehren zum normalen menschlichen Regungen. Niemand kann sich dem entziehen. Es gehört von Anfang an zum Menschsein dazu. Schon Kinder wissen, was sie wollen. Begehren wird dann schlecht, wenn ich mich auf Kosten anderer bereichern will. Wenn ich das, was ein anderer hat, mir auf jede nur erdenkliche Weise und sei es eine ungerechte Weise erwerben will, dann wird das Begehren schlecht. Dabei spielt sich das Begehren immer im Inneren des Menschen ab. Im Unterschied zum Begehren, wovon das 10. Gebot handelt, bezieht sich das 7. Gebot, du sollst nicht stehlen, auf eine aktive Handlung. Im 7. Gebot ist es bereits zur Tat gekommen. Begehren sagt zwar aus, dass es nicht zur aktiven Tat gekommen ist, doch ist das Begehren oft auch die Grundlage für das schlechte Handeln des Menschen. Eine sehr eingängige Formulierung las ich bei Roland Rosenstock, die 10 Gebote und was sie bedeuten, eine Gebrauchsanweisung. Die Begierde nach Geld macht süße Versprechungen. Wenn du erst einmal dies und jenes erreicht hast, wirst du ein viel glücklicherer, beliebterer, bewunderterer Mensch sein. Die Begierde ist der Grundstein vieler Handlungen im Leben und löst gleichzeitig Gefühle wie Neid oder Habgier aus, führt zum Stehlen, Lügen oder im extremen Fall sogar zum Morden. Davon können uns verschiedene Geschichten der Bibel Zeugnis geben. Eine sehr bekannte Geschichte ist die Geschichte von Kain und Abel im Buch Genesis Kapitel 4, Vers 3 bis 8. Kain, der Ackerbauer, und Abel, der Schafhirte, waren Söhne von Adam und Eva. Beide hatten Gott ein Opfer dargebracht. Doch Gott sah nur auf das Opfer des Abels. Dieses erzürnte den Kain. Aus Wut und aus Neid über die Vorzugshandlung Gottes dem Abel gegenüber erschlug Kain dem Abel. Ich muss dazu sagen, auch ich habe mich schwer damit getan, dass Gott so scheinbar ohne Grund das Opfer des Kains nicht beachtet. Was hier berichtet wird, ist, was der Neid eines Menschen auf seinen Mitmenschen so anrichten kann, weil er vermeintlich von Gott mehr geliebt wird. In einer Fußnote der Einheitsübersetzung der Jerusalemer Bibel wird das folgendermaßen erklärt. Zum ersten Mal erscheint das Thema vom Jüngeren, der dem Älteren vorgezogen wird. Hierin zeigt sich die freie Wahl Gottes, seine Verachtung irdischer Größe und seine Liebe zu den Geringeren. In diesem Zusammenhang kommt mir das in den Sinn, was der Apostel Paulus schreibt. Gott hat den geringeren Gliedern mehr Ehre erwiesen als den scheinbar so wichtigeren, damit kein Streit am Körper entstehe. Kein Glied soll sich als wichtiger als das andere ansehen. Der wichtigste Punkt in der Geschichte von Kain und Abel aber ist der Neid, der zum Mord führen kann. Grundsätzlich geht es hier um den Willen Gottes, seine Liebe zu allen Menschen. Diese ist von den Menschen oft schwer zu begreifen. Sie kann aber helfen, den Neid, der viel Unheil anrichten kann, aus dem Herzen zu verbannen. Eine andere Geschichte ist ebenfalls aufgeschrieben im Alten Testament. Sie handelt von dem berühmten König David. Dieser war ein sehr erfolgreicher Herrscher. Er war ein großer geistlicher Psalmendichter. Doch auch ihn hatte eines Tages der Neid und die Habgier ergriffen. Denn er sah eines Tages die Frau eines seiner Offiziere baden. Diese Frau, sie war wunderschön. David fing an, diese Frau zu begehren. Durch einen Befehl seinerseits wurde Uriah, der Ehemann dieser Frau, bei einer Schlacht in die erste Reihe gestellt, was sein sicherer Tod bedeutete. Der Plan Davids ging auf. Uriah erfiel im Kampf. So konnte sich David die Frau des Urias nehmen. Da kommt der Prophet Nathan und erzählt ihm die Geschichte von einem reichen Mann, der einem anderen armen Mann das letzte Schaf raubte. Darüber war David sehr erzürnt. Doch er merkte nicht, dass Nathan ihm einen Spiegel vorgehalten hatte. Nathan sagte dem David: Du bist dieser Mann. Darüber erschrak David sehr. Diese Geschichte zeigt, wie das Begehren, wie Habgier und der Neid zu schlimmen Untaten führen können, wie es in Artikel 2538 geschrieben steht. Neid, Gier und Habsucht zeigen sich auch heute in der Gesellschaft und im Leben der Menschen. Dabei weist Pater Hermann Josef Zoche in seinem Buch Die sieben Todsünden unserer Zeit auf, wie sehr versteckt diese Neigungen bei uns sind. Darum sind sie ernst zu nehmen, denn sie behindern unser Leben. Diese Neigungen machen uns unfrei. Sie zerstören das Miteinander. Sie sind vor allem deswegen dann zerstörerisch, wenn wir mit unrechten Mitteln uns etwas zu erwerben versuchen. Der Katechismus unterscheidet sehr wohl, ob wir uns Besitz, den wir uns wünschen, mit rechten Mitteln aneignen wollen oder ob wir ihn uns unrechtmäßig erwerben wollen. Es ist ein Unterschied, ob wir Maß und Ziel anlegen oder ob wir in unseren Herzen ein maßloses Verlangen haben nach irdischen Gütern, ein leidenschaftliches Verlangen nach Reichtum in uns tragen oder ob wir uns in rechter Weise Besitz erwerben wollen. Bei diesen Gedanken spüre ich, machen wir uns den Besitz zu unseren Götzen, dann lassen wir alle Werte und Tugenden hinter uns. Der Neid ist eine Hauptsünde. Er besteht darin, dass man traurig ist, dass es dem anderen gut geht. So schreibt es der Artikel 2539. Hermann Josef Zoche sieht eine Ursache für den Neid in der Eventgesellschaft, in der wir leben. Dabei springen wir von einem Erlebnis zum anderen. Durch dieses ständige Erleben wollen, fliehen wir vor der Sinnfrage. Nur ja nichts verpassen. Dementsprechend wird ein Mensch, der etwas besitzt, was wir nicht besitzen, beneidet. Sicher, es gibt den Neid auch in seiner harmlosen Form. Ich wünsche mir, was ein anderer hat. Das braucht sich nicht bloß auf materielle Dinge zu beziehen, sondern auch auf andere Dinge. So ist es klar, dass ein Arbeitsloser einen beneidet, der Arbeit hat. So kann in mir ein Wunsch hochkommen, ebenfalls ein schönes Auto zu fahren wie mein Freund. Doch es gibt den Neid auch in seiner scharfen und zerstörerischen Form, nämlich dann, wenn ich anfange, meinen Mitmenschen etwas zu missgönnen. Da gönnt man dem anderen den Dreck unter dem Fingernagel nicht. Ich gönne einem Mitmenschen weder seinen Besitz noch seine gute Lage noch einen Erfolg. Das zeigt schon, wie sehr der Neid aufeinander die Atmosphäre unter Menschen zerstören kann. Der Artikel 2539 zitiert den heiligen Augustinus, der im Neid die Sünde schlechthin gesehen hat. Aus dem Neid entstehen Hass, üble Nachrede, Verleumdung, Freude am Unglück des Nächsten und Missfallen an seinem Wohlergehen. Es geht einem anderen Menschen besser als mir. Neid kann mich krank machen. Er ist die Immunschwäche der Vernunft. Er raubt der Seele den Frieden, die Ruhe und den Schlaf. Neid verspüren schon Kinder im Sandkasten. Da reicht die Rutsche, da reicht der Sand, um eine Burg zu bauen. Doch sobald ein Kind ein anderes Kind entdeckt mit einer Schaufel in der Hand, dann will es ebenfalls diese Schaufel auch haben. Diese Haltung kehrt im Erwachsenenalter immer wieder. Nimmt der Neid auf andere krankhafte Formen an, dann kann das zu schlimmen Untaten führen, wie im Artikel 2538 beschrieben wurde. Es war ja auch der Neid des Teufels, durch den der Tod in diese Welt kam. Besonders in unserer Gesellschaft, in der der Wert eines Menschen an Besitz oder an Erfolg gemessen wird, an Ansehen, in einer Gesellschaft, in der der Wert eines Lebens daran gemessen wird, wie viel ich erlebe, in der die reine Glückseligkeit als das oberste Lebensprinzip angesehen wird, hat der Neid seinen guten Nährboden. Es gibt noch die andere Seite des Neides. In einer Neidgesellschaft legen es Menschen darauf an, ihre Mitmenschen neidisch zu machen. Was ich besitzen will, das hängt nicht von seinem Nutzwert ab. Die Dankbarkeit für den praktischen Nutzen eines Gegenstandes geht verloren. Ein Auto, das eher ein Gebrauchsgegenstand ist, ist auch ein Statussymbol. So schreibt Hermann Josef Zoche: Einen Land Rover braucht in einer Großstadt niemand und kaum einer auf dem Lande. Aber mit dem Nimbus von Freiheit und Abenteuer, von Unabhängigkeit und Cowboy-Romantik möchten sich viele umgeben. Dem Neider und allem, die aus der Missgunst anderer ihr Selbstbewusstsein ziehen, geht es ausschließlich um sich selbst. Hermann Josef Zoche schreibt: Auf den mittelalterlichen Flügelaltären und Bildtafeln ist der Habgierige unzweifelhaft zu erkennen. Meist geht er gebückt an einem Stock, während sich die andere Hand mit knorrigen Fingern um einen Sack klammert, in dem sich der Gegenstand der Habgier befindet. Dieser muss keineswegs nur Gold oder Geld sein. Die Habgier kann sich auf alles Mögliche erstrecken. Selbst andere Menschen können in perverser Weise Gegenstand krankhafter, habgieriger Besitzansprüche sein. Immer mehr, immer höher, immer weiter, immer schneller. Ob uns Menschen aber dieses immer mehr gut tut, ob es uns wirklich Lebensqualität bringt, ist zweifelhaft. Im Gegenteil, das Burnout-Syndrom, das sich immer weiter verbreitet, ist dafür ein Beispiel. Denn der Habsucht unterwerfen sich viele Menschen. Der Mensch opfert dafür Freunde, Familie und seine Beziehungen und nimmt körperliche Krankheiten als Begleiterscheinungen hin. Das alles sind Quellen, aus denen wir ebenso leben wie aus materiellem Besitz. Es geht nicht gegen das Besitzen an sich, Es geht um die Maßlosigkeit, die krank machen kann. So lesen wir in Artikel 2536 Ausdrücke wie maßloses Verlangen nach irdischen Gütern, ungezügelte Habsucht, unmäßiges leidenschaftliches Verlangen nach Reichtum. Der Reichtum ist zur Mitte des Lebens gemacht worden. Notfalls will man sich auf ungerechte Weise den Besitz erwerben. Diese Gefahr zeigte sich ja auch bereits beim Neid, dass man das, was ein anderer hat, sich auf ungerechte Weise erwerben will. Nie kann ein habgieriger Mensch genug bekommen. Er will Dinge besitzen, und zwar unabhängig davon, ob er sie braucht oder nicht. Habgier sprengt den Rahmen des normalen Besitzstrebens. Es gibt Menschen, die einer Sammelleidenschaft unterliegen. Dabei steht nicht der Nutzen, vielmehr das Besitzen um des Besitzenwollens im Vordergrund. Habgier zeigt sich auch darin, alles unter Kontrolle zu bekommen. Nur noch das, was beweisbar und messbar ist, will man zulassen. Auch von diesem Wissen und damit alles zu kontrollieren, kann ein Habgieriger nicht genug bekommen. Auch der Wissensdurst kann außer Kontrolle geraten. Doch besonders im Verhältnis zum Geld wird die Habgier heute deutlich. Mit einher geht auch der Geiz, nämlich die Eigenschaft, nichts miteinander teilen zu wollen. So steht ja in der Wirtschaft nicht mehr der Mensch im Mittelpunkt, sondern die Vermehrung des Geldes. Viele stoßen sich an die astronomischen Gehälter mancher Sportler, an die ungerechtigten Abfindungen der Manager. Ganz zu schweigen von den Ungerechtigkeiten, die in der Welt entstehen, wenn die Habgier einiger Menschen um sich greift. Je mehr er hat, je mehr er will. Oder ein erfüllter Wunsch bekommt augenblicklich Junge. Neid, Habsucht und Gier habe ich zwar für sich behandelt, aber sie hängen auch wesentlich zusammen. Sie sind Regungen, die im Herzen der Menschen da sind. Doch hat uns Gott auch die Fähigkeiten gegeben, diese Regungen zu überwinden. Einen Hinweis schenkt uns der Artikel 2540. Der Neid stellt eine der Formen des Trübsinns dar und somit eine Zurückweisung der Liebe. Der Getaufte soll durch das Wohlwollen gegen ihn ankämpfen. Neid entspringt oft dem Stolz. Der Getaufte bemüht sich, in Demut zu leben. Den Begierden und Lastern soll der Christ versuchen, Tugenden entgegenzusetzen. So ist eine Tugend, den Stolz zu überwinden, die Demut. Das Wort Demut kommt vom lateinischen Wort humilitas, Menschlichkeit. Diese wiederum hat seine Wurzeln in dem Wort humus, gleich Erde. So hat das Wort Demut zu tun mit Erdverbundenheit. Der Mensch, der an Gott glaubt, weiß sich der Erde verbunden. Er weiß um seine Geschöpflichkeit. Der demütige Mensch weiß sich als Geschöpf von Gott geschaffen. Dementsprechend aber weiß er auch, dass er sich nicht selbst zum Gesetz werden darf, sondern seine Orientierung für seine Lebensführung an Gottes Geboten nehmen muss, möchte er, dass sein Leben gelingt. Der demütige Mensch möchte nicht als besser erscheinen als seine Schwester oder als sein Bruder. Darum fordert uns Johannes Chrysostomus auf, sich über die Fortschritte des Bruders und der Schwester zu freuen. Als demütiger Mensch weiß ich mich selbst von Gott beschenkt. Nehme ich mich selbst an mit dem, was Gott mir geschenkt hat. Tugenden sind es auch, die Hermann Josef Zoche in seinem Buch ebenfalls den Wurzelsünden gegenübersteht, mit denen wir Fehlhaltungen überwinden können. So kann dem Neid die wirkliche Mitfreude entgegengestellt werden. Die Habgier kann durch Bescheidenheit und Verzicht überwunden werden. Doch fällt die Überwindung der Fehlhaltungen keineswegs in den Schoß. Sie ist eine Frucht aus dem Leben des Heiligen Geistes. Im Artikel 2541 lesen wir: Die Ordnung des Gesetzes und der Gnade wendet das Herz der Menschen von Habsucht und Neid ab. Sie leitet es an, nach dem höchsten Gut zu verlangen. Sie belehrt es über den Willen des Heiligen Geistes, der das Menschenherz sättigt. Gottes Gebote, die ja Ausdruck seiner Liebe zu uns sind, wenden uns ab, unseren Wert in Besitz und Haben zu sehen. So ist ein Weg zur Überwindung von Habgier und Neid, dass wir uns Gott und den Mitmenschen zuwenden. Wir sind berufen, uns für ein Leben aus dem Heiligen Geist zu öffnen. Der in sich gekrümmte Mensch, also der Mensch, der nur um sich selbst kreist, erlebt am Sinn seines Lebens vorbei. Der für Gott und dem Mitmenschen offene Mensch ist das Gegenbild zu einem Menschen, der nur für sich selbst lebt. Der Mensch, der nur für sich selbst lebt, er will sein wie Gott, sein eigenes Gesetz. Er will unabhängig von Gott sein. Er glaubt, Besitz verleiht ihm Macht und Ansehen vor sich selbst und anderen Menschen. Die Versuchung, wie Gott sein zu wollen, hat der Teufel dem Menschen ins Herz gelegt. Ihr werdet sein wie Gott und erkennt Gut und Böse. Da der Mensch dieser Versuchung erlegen ist, hat er das Paradies verloren. Das Paradies ist der Ort, an dem der Mensch in Eintracht mit Gott lebte, alles hatte, was er brauchte. Der Mensch braucht zum Gelingen Gottes Gebote und Gottes Geist. Der Mensch aber, der in Jesus Christus lebt, hat ein neues Gesetz. Ein Gesetz, das ihn frei macht. Ein Gesetz, das ihm die unverdiente Liebe Gottes zusagt. Paulus aber spürt auch bei sich den Widerspruch zwischen dem, was er tun möchte, und dem, was er tatsächlich tut. Der Geist ist willig, das Fleisch ist schwach. Dieser Widerspruch ist bei jedem Menschen zu finden. Wir Menschen werden oft von unseren Wünschen beherrscht. Es sollte eher umgekehrt sein, dass wir Menschen unsere Wünsche beherrschen, gleich welcher Art sie sind. Dazu haben wir von Gott die Vernunft als Gabe geschenkt bekommen. Wir dürfen uns als Christen einladen lassen, zu einem Leben aus dem Heiligen Geist. In seinem Brief an die Galater stellt Paulus die Früchte des Fleisches den Früchten des Geistes gegenüber. Früchte, die aus dem Fleisch kommen, sind Unzucht, Unlauterkeit, Ausschweifung, Zank, Zwistigkeiten, Parteiungen. Früchte des Geistes sind unter anderem Liebe, Friede, Freude, Langmut, Güte, Treue, Sanftmut. Lassen wir uns also einladen zu einem Leben aus dem Heiligen Geist. Ich danke für das Zuhören. So segne und behüte Sie auf die Fürsprache der seligen Jungfrau und Gottesmutter Maria, der allmächtige und barmherzige Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen.
Vielen Dank an Sie, Pater Jörg, für Ihre Katechese heute bei Radio Horeb und Radio Maria. Über Gier, Habsucht und Neid und wie wir diese Affekte in unserem Leben unter Kontrolle bringen können, haben wir uns anhand des Katechismus Seite 634 bis 638 unterhalten. Gerne können Sie, liebe Hörer, diese Texte nicht nur nachlesen und zu Hause in Ruhe darüber nachdenken, sondern Sie können auch eine CD bestellen und die Sendung kostenlos nachhören. Im Internet stellen wir Ihnen die Sendung auf www.horeb.org als Podcast und Download bereit. Ich freue mich, wenn Sie auch beim nächsten Mal in der Katechismusreihe mit dabei sind. Weiterhin viel Freude mit dem Programm von Radio Horeb und Radio Maria in Südtirol wünscht Ihnen Monika Baget.